So, guten Morgen auch von mir, wen ich vielleicht nicht persönlich erwischt habe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Hause. Wir wollen in unserer Predigtreihe weitermachen, und zwar Fundamente des Glaubens. Daniel hat uns vor 14 Tagen mit reingenommen und uns erläutert die Struktur und Aufbau, Lehre und Anwendung. Und hat uns noch wichtige Eckdaten dazu mitgegeben. Heute darf ich weitermachen und wir werden uns gemeinsam die Verse aus Kapitel 1 aus dem Römerbrief 8 bis 15 etwas genauer anschauen. Ich persönlich, ich liebe wie viele von euch den Römer und ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gelesen habe. Und immer wieder finde ich Neues. Und Altes wird neu. Und wieder stelle ich meine Kapitulation vor Gott fest. Aber ich darf sehen und darf lesen, dass Gott mich liebt. Was ich aber immer wieder in Frage stelle. Und wenn ich mich sehe oder auf mich schaue, dann darf ich sagen, es steht geschrieben. Und manchmal muss ich mir das gebetsmühlenartig auch sagen. Aber ich darf mich getrost in die Hände von unserem Herrn Jesus fallen lassen. In den Kapiteln 6 und 7 im Römerbrief durfte ich mich bekehren. Im Januar, Februar 2002 hat mich da der Herr Jesus an die Hand genommen. Weil das, was ich gelesen habe, hat mich zur absoluten Kapitulation gebracht und hat mich wirklich zerbrochen. Der Römerbrief hat eine Bedeutung für jede Gemeinde, denke ich, und für jeden Gläubigen. Paulus, ein Jude, schreibt ihn in griechischer Sprache in der griechischen Hauptstadt Korinth. Er schreibt dort an die gläubigen Christen in Rom, der damaligen Welthauptstadt. Der Römerbrief ist Gottes Botschaft an die Kinder Gottes, damals wie auch eben heute. Der Brief ist die komplette und wohl vollkommenste Darstellung unserer christlichen Lehre, die wir im Neuen Testament überhaupt haben und finden. Der Römer ist der Maßstab. Ja, er ist sogar das Kriterium zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge. Wir können wirklich unseren Blick schärfen lassen durch den Römerbrief, damit wir geübte Sinne haben, zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge, Guten und Bösen, nach Hebräer 5, Vers 14. Du und ich können kaum eine Frage des christlichen Glaubens oder auch zur Lehre beantworten, ohne dabei auf den Römerbrief als Grundlage zurückzugreifen. Hier noch ein paar Wörter, die Paulus immer wiederholt, und das macht er es, denke ich, weil es in seinen Augen und vielleicht nicht nur in seinen Augen, sondern auch in Gottes Augen wichtig ist. Ich möchte euch das bloß noch einmal mit anbringen, wie oft das Gesetz vorkommt. 78 Mal. Alle nimmt er 71 Mal. Die Gerechtigkeit, das Wort, kommt 66 Mal. Vor der Glaube 62. Sünde 60. Tod kommt 42 Mal vor. Christus 33. Fleisch 20. Das sei ferne 10-mal. Und das Evangelium fast 60-mal. Es ist interessant, wie oft er dies wiederholt. Und deswegen können wir, ihr die Brüder, die predigen, oft euch auch manchmal nichts Neues sagen. Aber das Alte wird vielleicht wieder neu. Und wir können uns Gottes Wort immer wieder ins Gedächtnis rufen. Auffallend sind die vielen Zitate von Paulus aus dem Alten Testament. Mindestens 70 Zitate sind direkt aus dem Alten Testament aufgeführt. Sie nehmen einen Großteil des Briefes ein und sind von 14 Büchern des Alten Testamentes genommen. Die meisten aus den Psalmen oder aus Jesaja. So viel zu dem Thema, wenn jemand sagt, ich will, habe mit dem Alten oder mit dem Alten Testament nichts zu tun. Oder Altes und Neues gehört nicht zusammen. Diese Gedanken hört man ja immer wieder mal. Das Alte Testament ist in Kurzform im Römer erhalten. Die fünf Bücher Mose, die Propheten, die werden erwähnt. Ferner wird natürlich das Leben Jesu, das Kreuz und die Auferstehung erwähnt. Einige Stellen erinnern uns aus der Apostelgeschichte. Und die Offenbarung des Johannes spiegelt sich in diesem Brief ebenfalls wieder. Der Römer ist meine Meinung von gewaltigen Ausmaßen seiner Gedanken, die man oft vielleicht gar nicht fassen kann. Aber er ist Gottes Offenbarung als Schöpfer und als Richter. Eine Offenlegung des Herrn Jesus als Erlöser. Er geht bis in die Tiefe der Sünde und schildert sie in ihrer furchtbaren Macht. Aber er führt uns auch in die Höhen der Erlösung des Herrn Jesus, der als Sohn Gottes gekommen ist, uns zu erlösen. Wir sehen, wie Gott über den nicht begnadigten Sünder urteilt. Er ist verdammt und verloren, weil er ein Feind Gottes ist und vor Gott schuldig ist. Aber Gott wird kein bußfertiges Herz zurückstoßen. Nein, im Gegenteil, er macht dich sogar zu seinem Kind. Er geht sogar noch weiter, er sagt Miterbe. Wir sind Miterben Christi. Wie hoch er uns eigentlich adelt, wenn du ein Kind Gottes bist, sind wir uns dieses Standes bewusst, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist Miterbe Christi. Wer seine Bibel heute dabei hat, darf sie gerne aufschlagen oder hier auch an der Leinwand einfach mitlesen. Das Grundthema zu unserer Predigtreihe im Römerbrief ist ja Fundament des Glaubens und das ist der Brief ja auf jeden Fall. Heute hören wir Leben mit dem Evangelium, weil das macht ja Paulus. Und er gibt es auch weiter. Es ist wirklich seine Herzensangelegenheit, sein Herzensanliegen. Und wir möchten einmal zusammen lesen aus dem Römerbrief 1, die Verse 8 bis 15. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde, unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, euch auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Soweit die Textlesung. Ich habe den Text heute eingeteilt in drei Punkte, die Verse 8 bis 10, Liebe zur Gemeinde, Punkt 1, die Verse 11 bis 12, gegenseitige Erbauung, der Punkt 2 und die Verse 13 bis 15, begeistert für das Evangelium. Das ist eben der Punkt 3. Fangen wir ein mit Punkt 1, Liebe zur Gemeinde. In jedem seiner Briefe drückt Paulus seine Dankbarkeit gegenüber der Empfängergemeinde aus. Außer im Galater, der aufgrund ihrer Abirrung vom wahren Evangelium sah er bei ihnen von jeglichem Lob ab. Aber zurück nach Rom. Die Echtheit ihrer Errettung, ja ihres Glaubens, das Zeugnis, das die Gemeinde in Rom hatte, war derart stark, dass dem Kaiser Claudius im Jahr 49 das zu viel wurde, nach Christus zu viel wurde und alle an Christusgläubigen aus der Stadt vertrieb. Es war Interessanter Einfluss, der gute Einfluss, den die Christen auf die Gesellschaft mittlerweile hatten. Es wurde ihm zu viel. Da Rom das Zentrum des Römischen Reiches und der bewohnten Welt war, wurde ja somit auch alles bekannt, was eben in Rom vorging. Paulus, sein Interesse an der Gemeinde, die er eher gegründet hat, ist ja nachvollziehbar. Aber warum hat er Interesse an einer Gemeinde, wo er doch die Gemeinde selbst, viele dieser Mitglieder, ein paar kannte er ja, überhaupt nicht kennt? Vielen von ihnen war er, Paulus, unbekannt. Dennoch lag ihr Wohlergehen ihm sehr am Herzen. Wir lesen, er ist dankbar für seine Geschwister dort. Überall hört man vom Glauben der Gemeinde in Rom. Es wurden damals wie heute viel gereist, es waren viele Menschen ja unterwegs. Kein Wunder, dass man auch anderswo von der lebendigen Gemeinde in Rom wusste und dass ihr guter Ruf sich immer weiter ausbreitete. Dies erleichtert Paulus seine Aufgabe, von einem Ort zum nächsten zu reisen und das Evangelium der Gnade Gottes zu verkündigen. Denn er konnte auf das Zeugnis der Gemeinde in Rom verweisen, weil man es ja überall gehört hatte. Er macht den Geschwistern in der Gemeinde in Rom richtig Mut und Hoffnung. Ja, er gab ihnen Kraft, man hört von eurem Glauben. Paulus war so positiv geprägt von unserem Herrn Jesus. Ich habe mal dann im Umkehrschluss so gedacht, was bedeutet das für mich persönlich, vielleicht für uns auch? Können wir es auf uns runterbrechen? Ja, natürlich. Wen habe ich zuletzt Mut gemacht? Oder haben wir nur Freude am Korrigieren von dem anderen? Wann hast du das letzte Mal konkret deinen Nächsten nach Gebetsanliegen gefragt? Beten wir für unsere Gemeinde? Wie schlägt mein oder dein Herz für die Gemeinde? Beten wir für oder untereinander? Wissen wir um Nöte untereinander? Lieber nicht. Oder vielleicht doch. Das würde ja bedeuten, du interessierst mich. Du bist mir wichtig. Beim Vers 9 lesen wir am Evangelium seines Sohnes. Später lesen wir an anderer Stelle, sagt Paulus, nach meinem Evangelium sogar. Wir sehen hier, wie Paulus mit dem Evangelium lebt. Er verwebt alles miteinander. Er hat Anteil selbst daran. Er ist wirklich durchgedrungen und durchdrungen vom Evangelium. Er denkt unablässig an die Gemeinde, die er nicht persönlich kennt. Die Gemeinde wusste nicht, dass Paulus sie im Gebet unterstützt. Aber Jesus wusste und würdigte es. Ganz interessant, wisst ihr noch, wie Daniel uns von einer Gemeinde in Singapur erzählte, dass sie für uns beten? Ich habe mir gedacht, vielleicht tragen wir deshalb zu der jetzigen Zeit ein paar gute Früchte deswegen, weil andere für uns im Gebet einstehen, weil wir für andere wichtig sind. Gott weiß es, wer in seinem stillen Kämmerlein für die Seinen eintritt. Ein Anliegen, für das Paulus nicht müde wurde, vor Gott einzutreten, war der Herr, dass der Herr ihm erlauben würde, nach Rom zu reisen, um der Gemeinde eben dort zu dienen. Sie dort zu unterweisen und im Evangelium zu stärken und auch um ihr Fundament zu festigen. Aber wir sehen bei Paulus, Gott lässt nicht immer alles sofort ihm gelingen. Paulus betet, aber der Herr lässt ihn nicht An anderer Stelle heißt es sogar, wo Paulus sagt, der Satan hindert mich daran, zu euch zu kommen. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 2,18. Eigentlich schon krass die Aussage. Der Satan hindert mich, zu euch zu kommen. Das sagt Paulus. Aber, und das finde ich ist das Schöne dran, Paulus wird nicht mutlos. Im Gegenteil. Ich denke, ein wichtiger Gedanke ist das. Manchmal klappen ja unsere frommen Werke auch nicht. Oder Wege. Oder einfach nicht so, wie wir es gerne hätten. Sind dann eventuell beleidigt, mutlos. Aber ich denke, da können wir echt von Paulus lernen. Er weiß, dass Gott sich um ihn kümmert. Und er weiß, dass dem Herrn nichts verborgen ist. Er weiß aber auch um den Widersacher. Und er weiß, dass Gott stärker ist. Petrus sagt, Herr, du weißt alle Dinge von mir. Paulus wollte nach Rom. Letztlich eine gefährliche Reise und wohl verlief sie auch anders, als geplant wurde, als er geplant hat. Er wurde gefangen genommen, er wurde dann nach Rom transportiert, zwischendurch Schiffbruch. Ich denke nicht, dass er das alles mit eingeplant hat. Er bat ja die Gläubigen in Rom dafür zu beten, dass er kommt. Gut, dass sie es taten. Wollen wir echt davon lernen? Den Punkt 2, die Verse 11 und 12. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Mich verlangt, euch zu sehen. Habt ihr diese Gedanken auch oder Sonntag früh nur? Habt ihr das Verlangen, in den Gottesdienst zu gehen, die Geschwister zu gehen? Oder nur, weil der Kaffee vielleicht hier besser ist? Oder die Plätzchen schmecken? Hier spricht aus dem großen Missionar Paulus das Herz eines Hirten. Das Herz eines Kind Gottes. Wenige der Geschwister in Rom standen ihm nahe, wie Priska und Aquila. Das lesen wir im Kapitel im Römerbrief 16, 3 und 4. Geschwister, die sogar ihr Leben für ihn riskierten. Persis in Kapitel 16, auch 12, die mit Paulus gearbeitet und gelitten hat. Aber die Gemeinde selbst und viele Gläubige waren ihm unbekannt und dennoch trug er sie auf dem Herzen. Er sehnte sich, Gnadengaben mitzuteilen. Er freute sich auf eine gemeinsame Zeit der Stärkung in der Gemeinde. Was bedeutet Gnadengabe? Römer 5, Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen? Was für ein Satz. Christus selbst als Gnadengabe, als Gnadengeschenk. Römer 11, 29. Denn Gottes Gnadengabe und Berufungen können ihn nicht gereuen. Auch so viel zu dem Thema, dass Gott sich vielleicht ärgert darüber. Nein, im Gegenteil. Was heißt Gnadengabe noch? Römer 12, die Verse 6 bis 8. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so ist es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Alles Gnadengaben selbst. Stärken, erbauen, trösten, Und ich denke, das kann so ziemlich jeder von uns hier in der Gemeinde oder hier zu Hause an den Bildschirmen. Wollen wir das aber auch wirklich tun? Einander stärken, erbauen und trösten? Wir können es mit Gottes Hilfe, nicht allein. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir können uns helfen. Paulus macht das immer auf gleicher Augenhöhe. Nie geht er seinen Geschwistern von oben herab, tut sie belehren oder möchte ihnen was sagen, was sie besser machen. Obwohl er es, denke ich, wahrscheinlich könnte, aber er ist ein Vorbild an Demut. Und es setzt sich immer auf gleiche Augenhöhe. Ich denke, das können wir auch lernen. Dass wir im Endeffekt, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen, aber wir geben dem anderen den Anschein, dass wir vielleicht höher sind oder besser sind. Wollen wir da auch von Paulus lernen? Wollen nachdenken vielleicht, wo wir da gefehlt haben? Dem Herrn ist die Gemeinde wichtig. Aus diesem Grund ist es Paulus auch wichtig. Er will dienen. Ist mir und dir die Gemeinde auch wichtig, wie ich vorhin schon gefragt habe? Oder kommen wir nur am Sonntag und wollen die restliche Woche einfach unsere Ruhe haben? Arbeit, Freizeit, Studium, Sport. Versteht mich nicht falsch. Alles hat irgendwo seine Berechtigung und seinen Platz. Ja, selbst im frommen Werk, und das wissen viele von uns, kann man sich aufzehren. Aber überlegen und beten wir doch mal darüber, wo, wann und wie ich meiner Gemeinde dienen kann, wenn ich vielleicht noch nicht diene. Auch im Gebet, nur im Gebet. Und nur im Gebet ist vielleicht falsch gedacht schon. Gebet ist ja die Grundlage mit, dass Gottes Arm bewegt wird. Deswegen rümpfe ich oft die Nase, wenn auch ich selber sage, ja, ich kann nur beten dafür. Beten hat Kraft. Beten hat Macht. Wie hatte der Herr Jesus Paulus nur verändert? Vom Saulus zum Paulus, vom Verfolger der Gemeinde zum Gemeindebauer. Vorher schleppte er die Christen in Ketten ins Gefängnis. Jetzt bringt er seine Geschwister, er trägt sie vor Gottes Thron. Wie sehr liebt er und lebt Gemeinschaft. Und ich sage es wieder, ein Vorbild, von dem wir lernen dürfen. Überlegen und beten wir doch einmal in unserem stillen Kämmerchen, wo uns Gott da vielleicht haben möchte und gebrauchen möchte. Gut, wenn du es schon tust. Was möchte Gott vielleicht da von uns? Wir kommen zum dritten Punkt und letzten Punkt meiner Predigt. Begeistert für das Evangelium mit den Versen 13 bis 15. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Hier wiederholt Paulus sein Hoffen und Bitten, um seine Geschwister in Rom zu treffen. Hier haben wir eine Illustration von christlicher Gemeinschaft. Oft hat Paulus beabsichtigt, zu ihnen zu kommen, aber er wurde eben daran gehindert. Die veralteten Wünsche und Gebete des Paulus bieten dem Geist Gottes die Gelegenheit, diesen unschätzbaren Brief, diesen wertvollen Brief, den wir hier vor uns liegen haben, zu verfassen und der Gemeinde Gottes Wort, Gottes Willen zu übermitteln. Damit macht Paulus ein Geschenk nicht nur von zeitlicher und vorübergehendem Wert, sondern zur andauernden Erbauung, zur Nahrung, zur Unterweisung der Kinder Gottes. Bis zum Ende der Zeitalter. Die Römer sollten wissen, dass Paulus sich vorgenommen hat, zu ihnen zu kommen. Apostelgeschichte 19, Vers 21 lesen wir das. Aber Gott hat es nicht zugelassen, dass er früher nach Rom kommt. Auch hier sehen wir, dass unsere Pläne oder unsere Vorhaben, sind sie auch noch so heilig und noch mit so einem guten Vorsatz behaftet, nicht immer mit Gottes Plan oder mit seiner Führung Hand in Hand gehen. Auch bei Paulus klappt das nicht. Nicht alles. Ich denke, das ist auch wirklich zu wissen, um auch nicht mutlos zu werden. Wir kennen und sollen diese egoistischen Gedanken wegschicken, wo es heißt, immer bei mir klappt es nicht. Wir wollen doch lernen und nicht locker lassen. Lass Gott die Freiheit, deine wie meine Pläne täglich zu durchkreuzen. Lass ihm die Freiheit. Wenn einer einen guten Plan hat, dann wohl unser Herr Jesus. Wir beten um Veränderung, dann passiert es und ich bin unzufrieden. Ich war letzte Woche sehr oft unzufrieden, weil mir sind ein paar Sachen passiert, da hätte ich am liebsten weinen können, aber okay. Das musste passieren, damit ich verändert war. Wir sollen und wollen irgendwo ja auch verändert werden, aber eben nach seiner Vorstellung. Paulus ist nach seiner Aussage sowohl Griechen wie auch Barbaren, das ist die Bezeichnung eigentlich für die unzivilisierte, nicht von der griechischen Kultur geprägten Völker, Schuldner. Das heißt eigentlich, dass er diesen Menschen etwas schuldet. Das Evangelium macht den Menschen wahrlich neu. Denn nicht mehr herrscht der Gedanke, was der andere ihm denn schuldet, zum Beispiel Anerkennung, Aufmerksamkeit oder einen Gefallen oder eine Entschuldigung, sondern es ist genau umgekehrt. Das heißt, ich bin in deiner Schuld. Paulus sieht, dass er den größten Schatz im Evangelium hat und diesen will er verteilen. In Römer 13, 8 sagt er, er schuldet seinen Geschwistern Liebe. Römer 12, 10 steht, ich schulde euch Ehrerbietung. Er geht sogar noch weiter. Er schuldet ihnen in Römer 15, die Verse 26 und 27, sagt er, ich schulde euch materielle Hilfe. Wie sehen wir das in der Anwendung? Denkst du auch, oder denk ich, dass wir uns untereinander was schulden? Vielleicht Ehrerbietung, vielleicht eine Entschuldigung, Gebete mit Sicherheit, ja Interesse, was ich vorhin schon erwähnt habe, am anderen und seinen Nöten, das bist du als Kind Gottes schuldig. Ich denke, bei mir ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da ist Platz, dass Gottes Geist da wirklich noch mehr bewegen kann. Paulus wusste, dass das Evangelium für jeden und für jedes Volk ist. Jeder braucht den Herrn Jesus. Und auch solche gestandenen Geschwister in Rom brauchen das Evangelium. Auch sie haben es nötig, genau wie du und ich. Und sie haben so ein gutes Zeugnis. Und Paulus will es ihnen immer wieder sagen, das Evangelium. Paulus ist wirklich begeistert für das Evangelium. Er weiß, dass Gott Wirklichkeit ist, dass er lebt und dass er die Menschen die gute Botschaft vom Evangelium erzählen möchte. Er sagt, ich bin allen alles geworden, damit etliche errettet werden, so Paulus. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil erlangen mögen, das nur in Jesus Christus ist. 2. Timotheus, Vers 10. Wir kommen zum Schluss. Letzten Endes noch einmal, was bedeutet es auch für uns? In diesen drei Punkten, Liebe zur Gemeinde, gegenseitige Erbauung und begeistert sein für das Evangelium. Wenn das alles heute für dich vielleicht neu ist, wenn du damit nicht recht weißt, was damit anzufangen, oder wie du damit umgehen sollst, was ich auch gesprochen habe, wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, aber du Fragen hast, komm auf uns zu, schreib uns. Oder geh zu jemandem, wo du weißt, dass er ein Christ ist. Und wenn du Kind Gottes bist, lasst uns echt untereinander zusammenwachsen. Lasst uns gegenseitig interessieren füreinander. Und zwar nicht aus Neugier, was auch ganz wichtig ist. Oder Belehrung von oben. Lasst uns einander stärken. Warum nicht mit Psalmen? Ermutigt einander, da zu sein. Ich habe so eine Begebenheit gehabt auf der Arbeit und da ist es jemandem sehr, sehr schlecht gegangen. Das war auch ein Kind Gottes. Und dann haben wir uns so in der Schokolade versteckt, da beim Aufsteller. Und dann haben wir miteinander gebetet. Die Frau ist gestärkt worden. Sorry, nicht, weil es ich gemacht habe, sondern weil Christus sie durch das, was ich dann gesagt habe, gestärkt hat. Und sie wurde getröstet. Beten wir einfach mal. Fragen wir, wie geht's dir, Karl? Wie geht's dir, Alfred? Für was dürfen wir beten, Peter? Wir haben gesehen, vorhin am Anfang, der Hendrik hat es wunderschön gezeigt, die Neuen, wie sie so aufgestanden sind, ladet ein. Macht doch das, was die Gemeinde Gottes macht. Machen wir das miteinander. Und das können wir untereinander tun. Seine Liebe zur Gemeinde, die Paulus hatte, die erbaut seine Geschwister, weil er begeistert ist vom Evangelium. Weil er begeistert ist und gepackt ist von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Weil Gott den Menschen gnädig gegenüber ist. Durch Einstehen im Gebet Gottes Arm bewegen, nach Jeremia 29. Lasst uns auch ihn jetzt anbeten im Lobpreis. Lasst uns ihm die Ehre geben. Vielleicht, bevor wir in den Lobpreis gehen, denkt einmal 2, 3 Minuten nach, wo, wie bei mir, bei euch Luft nach oben ist. Vielleicht, wo man sich entschuldigen kann untereinander, aber auch vielleicht, dass man einfach einmal zum Nachbarn oder zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester hingehen kann und ihn fragen, ey, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Seid gesegnet in diesen kurzen Überlegungen und danach gehen wir in den Lobpreis und wollen gemeinsam miteinander Gott anbeten. Und wer kann im Lobpreis, möchte später dazu aufstehen. Amen.